Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Zentrale Streitfragen bestimmen den Staatsbesuch des türkischen Präsidenten Erdogan in Deutschland. Nach einem Treffen mit Erdogan sprach Kanzlerin Merkel heute von tiefgreifenden Differenzen bei den Themen Pressefreiheit und Rechtsstaatlichkeit. Besonders umstritten blieb der Fall des türkischen Journalisten Dündar, dessen Auslieferung Ankara fordert. Merkel wie Erdogan betonten bei einer Pressekonferenz aber auch gemeinsame Interessen etwa in der Syrienpolitik. Zuvor war Erdogan von Bundespräsident Steinmeier empfangen worden.
Schon die ersten Momente lassen erahnen, bei diesem umstrittenen Staatsbesuch wird es überwiegend ernst zugehen. 75 Minuten sprechen Steinmeier und Erdogan in klarem Ton, wie es später heißt, auch über Differenzen und unterschiedliche Wahrnehmungen. Deutschland und die Türkei haben durchaus gemeinsame Interessen, wirtschaftliche Zusammenarbeit, Migration, die Situation in Syrien. Doch bei aller diplomatischen Höflichkeit, Merkel und Erdogan sprechen auch die Probleme offen an.
Das ist ja auch niemandem verborgen geblieben, dass es in unserem Verhältnis gerade in den letzten Jahren auch tiefgreifende Differenzen gab und es sie heute auch noch gibt. Das hängt im Wesentlichen mit den Fragen der Rechtsstaatlichkeit zusammen, mit Fragen der Pressefreiheit.
5 Deutsche sitzen in der Türkei aus politischen Gründen in Haft. Merkel dringt auf eine möglichst schnelle Lösung. Erdogan weist Kritik an türkischen Gerichten zurück. Wenn es um die Unabhängigkeit der Justiz geht und deren Entscheidungen, da ist es sehr wichtig, dass jedes Land Respekt zeigt. Jeder, der an die Demokratie glaubt, wird mir dabei zustimmen. Ein Fotograf fordert per T-Shirt die Freilassung von Journalisten. Das Zeigen politischer Botschaften lasse man in diesem Rahmen grundsätzlich nicht zu, heißt es vom Regierungssprecher. Er war dem Kanzleramt bewusst ferngeblieben, der kritische Journalist Can Dündar. Einer von 69, deren Auslieferung Erdogan fordert. Der türkische Staatspräsident soll gedroht haben, die Pressekonferenz platzen zu lassen. Ihm sei klar geworden, sagt Dündar, Erdogan würde seine Anwesenheit als Ausrede benutzen, um nicht zur Pressekonferenz kommen und sich den kritischen Fragen der deutschen Journalisten stellen zu müssen. Es ist ein ernster, angespannter Tag in Berlin. Er endet mit dem Staatsbankett im Schloss Bellevue.
Mehrere tausend Menschen haben heute in Berlin gegen den Staatsbesuch des türkischen Präsidenten demonstriert. Der Protest stand unter dem Motto Erdogan not welcome. Auf Transparenten war unter anderem zu lesen, keine Waffen für Erdogan. Auf Veranstaltungen standen Menschenrechtsverstöße und die Einschränkung der Pressefreiheit im Mittelpunkt. Die Polizei ist während des Erdogan-Besuchs mit mehreren tausend Kräften im Einsatz.
Kein Willkommensgruß für den türkischen Präsidenten. Kurden, Aleviten, Jesiden und linksorientierte Gruppen vereint gegen den Staatsbesuch. Mehr als 100 Verbände haben zu der Demonstration aufgerufen. Dass Erdogan, den sie einen Diktator nennen, überhaupt nach Deutschland eingeladen wurde, für die Organisatoren unverständlich.
Der rote Teppich wurde ihm ausgerollt. Im Endeffekt wird seine Politik dadurch auch ein Stück weit legitimisiert. Das ist absolut untragbar für die deutsch-kurdische Community hier und auch ein Schlag ins Gesicht aller Oppositionellen, die unter dem AKP-Regime leiden.
Von der deutschen Regierung fühlen sie sich im Stich gelassen. Nicht gesehen, nicht gehört, nicht vertreten.
Ich kann nicht akzeptieren, dieser Mann quasi ungestraft, auch wenn es nur in Form von Worten ist, hier in offenen Arm akzeptiert wird.
Es kann nicht sein, dass Deutschland dann eben einzelne Schritte in Richtung Minderheiten macht und dann auf einmal kuscht, wenn es darum geht, fragwürdige Flüchtlingsdeals und sonstige Dinge aufrechtzuerhalten.
Allein in Berlin gibt es mehr als 20 Demonstrationen gegen den Staatsbesuch, für Meinungsfreiheit, für die Freilassung von politischen Gefangenen, für Demokratie und Menschenrechte. Die Polizei ist mit mehreren tausend Beamten im Dauereinsatz, um den Staatsgast zu schützen und den Protest zu begleiten. Vereinzelt werden am Abend trotzdem Rauchbomben gezündet und verbotene PKK-Fahnen gezeigt.
Zum Staatsbesuch des türkischen Präsidenten nun Tina Hassel live aus Berlin.
Die Kanzlerin und der Bundespräsident haben sich diesmal besonders eng abgestimmt, denn der Staatsbesuch ist ein Drahtseilakt. Proteste auf den Straßen, heftige Kritik der Opposition. Und beim Bankett im Schloss Bellevue mussten wegen der vielen Absagen mehrfach Gäste nachgeladen werden. Dennoch sind Merkel und Steinmeier davon überzeugt, jetzt sei ein günstiges Zeitfenster für eine Wiederannäherung. Die türkische Wirtschaftskrise und der Streit Erdogans mit den USA könnten ihn zu einer Kurskorrektur veranlassen, so zumindest die Hoffnung. Mit über 3 Millionen türkischstämmigen hierzulande ist Türkei-Politik schließlich auch immer deutsche Innenpolitik. Wie weit Präsident Erdogan aber in seinem Verständnis von Rechtsstaatlichkeit entfernt ist, war heute in seltener Offenheit zu sehen. Und dass die Türkei kurz vorher noch die Auslieferung von 69 angeblichen Terroristen fordert, darunter auch der Journalist Can Dündar, wirkt eher wie eine Provokation. Signale für mehr Pressefreiheit sendete Erdogan heute auf jeden Fall nicht. Zurück zu Jens Riewer.
Alle Entwicklungen beim Erdogan-Besuch können Sie auch bei uns im Internet verfolgen, in einem Live-Blog auf tagesschau.de. Der Bundestag hat heute mit Beratungen zu einer geplanten Grundgesetzänderung begonnen. Dabei geht es darum, massive Zuschüsse des Bundes für Aufgaben der Länder möglich zu machen, etwa für die Digitalisierung von Schulen. Eigentlich ist Bildungspolitik Länderaufgabe. Linkspartei, FDP und Grüne machten deutlich, dass ihnen die Pläne nicht weit genug gehen. Die Bundesregierung braucht für das Vorhaben eine Zweidrittelmehrheit in Bundestag und Bundesrat.
Marode Schulen, kein Internet. Mancherorts fehlt es Schülern und Lehrern schon am nötigsten. Damit der Bund hier finanziell einspringen darf, braucht es eine Grundgesetzänderung. Dafür wirbt die Regierung.
Eine ganz zentrale Frage ist immer die richtige, nämlich, dass man, egal wo man aufwächst, die besten Bedingungen vorfindet. Und deshalb ist es auch hier richtig, dass der Bund und die Gemeinden und die Länder zusammenhalten und der Bund auch in Zukunft die Möglichkeit hat, die Länder zu unterstützen.
Doch der Regierungsentwurf geht vielen im Parlament nicht weit genug. In einem gemeinsamen Antrag fordern Grüne und FDP, die Länderkompetenz bei der Bildung noch weiter zurückzudrängen. Auch Lehrer sollten vom Bund bezahlt werden können.
Hessen steht nicht im Wettbewerb mit Bremen und Bayern nicht im Wettbewerb mit Sachsen. Deutschland steht im Wettbewerb mit Nordamerika und Asien. Und deshalb ist der Bildungsföderalismus, wie wir ihn praktizieren, nicht mehr Teil der Lösung. Er ist selbst zu einem Problem geworden.
Heftige Kritik kommt sogar aus den Regierungsfraktionen. Ihre Befürchtung, die Gelder des Bundes werden von den Ländern umgewidmet. Die Grundgesetzänderung betrifft nicht nur Schulen, sondern auch den sozialen Wohnungsbau. Der Bund müsse kontrollieren können, dass seine extra Milliarden auch dort ankommen.
Wir sagen Milliarden für das und für das aus Berlin, da und dafür. Und die Menschen zeigen mir den Piepmatz und sagen, Rehberg, hier kommt kein Geld an. Das muss aufhören. Und wenn wir das Grundgesetz an dieser Stelle anpacken, ist das eines der Kernprobleme.
Für eine Grundgesetzänderung müssen 2/3 der Parlamentarier zustimmen. Bisher ist völlig offen, wie diese Mehrheit zustande kommen soll.
Die Zahl der Arbeitslosen ist im September auf den niedrigsten Stand seit 1991 gesunken. Grund ist nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit ein kräftiger Herbstaufschwung nach dem Ende der Ferien. Insgesamt waren 2.256.000 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet. Das sind 94.000 weniger als im August und 192.000 weniger als im Vorjahresmonat. Die Quote sank auf 5%. Der Bundesrechnungshof hat die Umsetzung der Energiewende, also des Umstiegs von Kohle und Atomkraft auf Wind- und Sonnenenergie, in einem Bericht an das Parlament harsch kritisiert. Die Steuerung durch das Bundeswirtschaftsministerium sei mangelhaft. Behördenchef Scheller sagte, die Bundesregierung drohe mit ihrem Generationenprojekt zu scheitern. Die starke Belastung von Bürgern und Wirtschaft stünde in einem krassen Missverhältnis zum bisher dürftigen Ertrag. Die italienische Regierung will die Neuverschuldung im kommenden Jahr deutlich erhöhen. Das hat Kritik der Europäischen Union ausgelöst. EU-Wirtschaftskommissar Moscovici sagte, der geplante Haushalt entspreche nicht den Regeln. Die EU-Kommission wird die Haushaltsentwürfe aller Euro-Länder von Mitte Oktober bis Ende November überprüfen. Auch die Finanzmärkte reagierten auf die Pläne aus Rom.
Für die Börse Italiens war heute kein guter Tag. Der Handel mit Bankaktien musste zeitweilig ausgesetzt werden. Allgemein fielen die Kurse. Gleichzeitig stiegen die Zinsen für Staatsanleihen deutlich. Der Grund: Gestern am späten Abend hat sich die italienische Regierungskoalition darauf geeinigt, ab dem kommenden Jahr erheblich mehr Schulden zu machen. Gefeiert von ihren Anhängern. Geplant ist eine Neuverschuldung in Höhe von 2,4% der Wirtschaftsleistung. In Brüssel war man bisher von 0,8% ausgegangen. Der parteilose Finanzminister hatte maximal 1,6% vorgesehen. Wir werden Großes erreichen. Jahrelang haben sie uns erzählt, dass kein Geld da sei. Dabei ist das Geld vorhanden. Mit den zusätzlichen Schulden will die populistische Regierung aus Fünf-Sterne-Bewegung und Lega Steuersenkungen, Frühverrentungen und ein Bürgereinkommen finanzieren. Die Märkte werden es schon noch kapieren. Genau daran aber zweifeln hohe EU-Vertreter angesichts eines bereits vorhandenen italienischen Schuldenbergs in Höhe von 130% des Bruttoinlandsprodukts. Brüssel sorgt sich um die, wie es offiziell heißt, Schuldentragfähigkeit. Wir haben kein Interesse an einem Italien, das die EU-Regeln missachtet und seine Schulden nicht abbaut, die nach wie vor explosiv sind. Der Palazzo Chigi, Sitz des italienischen Parlaments in Rom heute. Was hier beschlossen wurde, hat Sprengkraft für die EU.
Der Justizausschuss des US-Senats hat empfohlen, den umstrittenen Juristen Brett Kavanaugh zum Richter am obersten US-Gericht zu ernennen. Das Votum fiel mit 11-10 Stimmen äußerst knapp aus. Die endgültige Abstimmung findet im Senat statt. Zuvor war der republikanische Senator Flake, der sich lange Zeit gegen Kavanaugh ausgesprochen hatte und heute seine Meinung änderte, von mehreren Frauen zur Rede gestellt worden. Einige demokratische Senatoren verließen zwischenzeitlich die Ausschusssitzung. Kavanaugh weist die Vorwürfe mehrerer Frauen zurück. Er habe sie sexuell bedrängt und spricht von einer politischen Kampagne.
Flugbegleiter und Piloten der Billigfluggesellschaft Ryanair haben erneut zum Streik aufgerufen. Europaweit sind heute nach Angaben des Unternehmens insgesamt 250 Flüge ausgefallen. In Deutschland betraf das vor allem den Flughafen Frankfurt, aber auch Berlin-Schönefeld und Hamburg. Die Beschäftigten fordern höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen. Eine Einigung zwischen der Fluggesellschaft und den Beschäftigten ist bislang nicht in Sicht.
Nach mehreren starken Erdbeben auf der indonesischen Insel Sulawesi ist die Küstenstadt Palu von einem Tsunami getroffen worden. Nach Angaben der nationalen Katastrophenschutzbehörde kamen mehrere Menschen ums Leben. Das indonesische Fernsehen zeigte dieses Internetvideo. Die Menschen hatten sich auf ein benachbartes Parkhaus gerettet. Die bis zu 3 Meter hohe Flutwelle zerstörte zahlreiche Gebäude.
In Frankfurt am Main ist die wiederaufgebaute Altstadt offiziell eröffnet worden. Auf einer Fläche von 7 Hektar wurden zwischen Dom und Römerberg zahlreiche Gebäude mit Wohnungen und Geschäften originalgetreu rekonstruiert. Das Projekt Neue Frankfurter Altstadt hat insgesamt 200 Millionen Euro gekostet. Die historische Altstadt war durch Bombenangriffe während des Zweiten Weltkriegs nahezu vollständig zerstört worden. Jubiläum beim Cannstatter Wasen. Das traditionelle Stuttgarter Volksfest feiert seinen 200. Geburtstag. Das erste Mal fand das Fest nach einer Hungerkatastrophe im Jahr 1818 statt, damals unter König Wilhelm I. von Württemberg. Heute brauchte Oberbürgermeister Kuhn 4 Schläge für den Fassanstich. Der Wasen dauert bis zum 14. Oktober. Im vergangenen Jahr kamen über 4 Millionen Besucher nach Stuttgart.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 29. September.
Von Norden erreicht uns kalte Luft und heute Nacht wird es mancherorts frostig. Aber dank Hochdruckeinfluss gibt's morgen kaum noch Wolken. Im Süden ist es heute Nacht noch stark bewölkt und vor allem an den Alpen fällt Regen, sonst überwiegend klar. Im Nordwesten verdichten sich die Wolken später wieder und an der Nordsee gibt's einzelne Schauer. Morgen am Alpenrand zunächst noch etwas Regen, im übrigen Land meist sonnig, im Norden auch dichtere Wolken, aber trocken. Auf den Nordseeinseln heute Nacht bis 10, in den zentralen Mittelgebirgen bis minus 2 Grad. Morgen im Erzgebirge nur 10, am Hochrhein dagegen bis 20 Grad. Am Sonntag in Küstennähe mehr Wolken als Sonne und etwas Regen, sonst viel Sonnenschein und angenehm warm. Die neue Woche beginnt dann deutlich wechselhafter und es wird wieder kühler.
Um 21.45 Uhr hat Ingo Zamperoni diese Tagesthemen. Nachrüsten oder tauschen, warum die Regierung in der Dieselfrage Schlingerkurs fährt und Lehrer unter Beobachtung. Die Hamburger AfD will die politische Neutralität im Klassenzimmer überwachen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.